one of the main reasons for this polarization, you know, there are multiple reasons, one of them being actually the complete sort of decimation of the local news ecosystem in the United States. So, you know, over the last, you know, 20 years, nearly 40% of local news organizations in the United States have gone away. And I think that, you know, the fact that the only access to news is national news, which is usually the more polarizing conversations and not local news that really brings the community together, I think is a challenge. And so I talk a lot about, you know, in America, and think a lot about how do we make sure that we are supporting the local ecosystem so that there is healthy conversation in the community.
Goli Shekoslami von Politico hat es bei den Medientagen gesagt, ohne lokale Medien droht eine Gesellschaft auseinanderzubrechen. Das sieht man in den USA seit einiger Zeit leider nur zu gut. Ihr Verschwinden ist zumindest ein Grund, vielleicht nicht der alleinige für dieses Auseinanderbrechen. Aber es ist wichtig, dass wir uns fragen, was können wir tun, um das Verschwinden lokaler Medien bei uns zu verhindern? Welche neuen Geschäftsmodelle, Formate und Ansätze braucht es? Darum soll es dieses Mal gehen bei This is Media Now. Jetzt geht's los.
This is Media Now. Das Update für alle, die Medien machen.
Mein Name ist Luca Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge unseres Podcasts. Wenn wir über Journalismus als Ganzes sprechen, ist die Analyse meist nicht allzu rosig, würde ich behaupten. Die wirtschaftliche Grundlage wird dünner, Geschäftsmodelle funktionieren im Digitalen und beim Zunehmen von KI-Search bestimmten Traffic im Netz nicht mehr. Und Journalismus gerät auch politisch durch Populisten und extreme Kräfte immer mehr in die Schusslinie. Und doch können wir sehr froh sein, dass wir in Deutschland noch dieses Mediensystem haben, sagte Dr. Christian Wegner, Geschäftsführer des Süddeutschen Verlags, beim Gipfel der Medientage München in diesem Jahr.
Ich will auch mal eine Lanze brechen für die Medien in Deutschland. Ich glaube, es wird oft immer, wir machen uns selbst auch zu schlecht und reden uns zu klein. Und wenn man mal schaut, was passiert ist nach den schlimmen Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs, wo Söder auch drauf referenziert hat, haben wir uns, glaube ich, einen tollen Ordnungsrahmen geschaffen für die analogen Medien und haben uns über 80 Jahre toll entwickelt, sowohl im TV, in Radio und in den Zeitungen und das sowohl privat wie öffentlich-rechtlich. Und heute haben wir, glaube ich, einen sehr, sehr toll finanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir haben, glaube ich, fast 300 Tageszeitungen, die jeden Tag dafür kämpfen und auch im Lokalen, ganz wichtiger Punkt, den wir vorhin gehört haben, wir sind noch in allen Regionen tätig. Und das müssen wir auch erhalten, denn ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass unabhängiger und freier Journalismus auch in den Regionen, in den Tageszeitungen stattfindet. Insofern finde ich, haben wir wirklich in Deutschland einen ganz, ganz starken Medienstandort, der auch gerade im Vergleich international herausragt. Ja? Wir sehen aber auch, das haben wir auch schon angehört, dass wir eigentlich unter zwei Seiten unter Attacke kommen. Das eine ist, es gibt politische Bestrebungen, die freien Medien abhängig zu machen. Man sieht es in Amerika oder auch in China. Es gibt auf der anderen Seite große neue Tech-Milliardäre, die versuchen, das Geschäftsmodell der Medien anzugreifen, dass wir uns nicht mehr finanzieren können. Ich denke, an den beiden Themen müssen wir arbeiten. Wir haben einen tollen Medienstandort, wir müssen wachsam sein und müssen, glaube ich, da schauen, wie wir in Zukunft noch finanzieren können.
Also die Grundlage ist solide und das Lokale ein wichtiger Baustein im Journalismusgefüge hierzulande. Sagen wir oft und können wir auch jetzt durch Zahlen aus einer neuen Studie belegen, die unter anderem die Journalistikprofessorin Wiebke Möhring von der TU Dortmund im Auftrag der BLM erhoben hat.
Mit Blick auf die Gemeinschaft und das Integrationspotenzial und auch die Integrationsfunktion sagen 62%, dass lokale Medien ihnen das Gefühl einer Verbundenheit mit ihrer Region vermitteln. Also dieses sehr stark bedienende Narrativ des Wir sind eine Gemeinschaft zusammen wird als solche auch von den LeserInnen gutiert. 60% sagen, lokale Medien liefern ihnen das Wissen, um vor Ort sich einbringen zu können. Das bedient ganz klar die Partizipationsfunktion, eine zentrale demokratische Funktion. Und mit Blick auf die Kritik- und Kontrollfunktion betonen auch ebenfalls knapp 60%, dass lokale Medien eben auch kritisch über die Entscheidungen und Entwicklungen vor Ort berichten. Auch hier haben wir geprüft, inwieweit die Häufigkeit der Nutzung einen Einfluss hat, und wir sehen, je häufiger Menschen lokaljournalistische Angebote nutzen, desto stärker stimmen sie genau diesen Aussagen auch zu. Wer also regelmäßig Lokaljournalismus nutzt, erkennt seinen Wert für Demokratie und Zusammenhalt auch deutlicher noch an.
Interessant finde ich aber auch, dass diese Wichtigkeit auch Menschen bestätigen und anerkennen, die keine lokale Medien nutzen. Das zeigt, da ist Potenzial. Und auch beim Thema Vertrauen hat Lokaljournalismus großes Potenzial.
Wenn wir nun auf Vertrauen und auch Bewertung kommen, sehen wir, dass diese gerade zugeschriebenen demokratischen Rollen auch damit möglicherweise zusammenhängen, dass die lokaljournalistischen Angebote ein sehr hohes zugeschriebenes Vertrauen haben. Über 50% sagen, dass sie den lokaljournalistischen Angeboten sehr vertrauen, sehr eben auch wieder auf der Top-2-Skala. Im Gegensatz dazu, wir haben eine ganze Reihe von Institutionen abgefragt, dass eben die allgemeinen Medien mit 41% etwas dahinter liegen, kommunale Politik mit 38%, Landespolitik 32%, Bundespolitik mit 22%. Wir sehen also da, das am Anfang beschriebene Charakteristikum der Nähe scheint sich auch in den Mediennutzungsszenarien und den Erklärszenarien wiederzuspiegeln. Und dann haben wir die Menschen gefragt, wie sie eben bestimmte Aspekte bewerten ihrer lokaljournalistischen Angebote. Und da haben wir hier mal vier Beispiele herausgestellt. 74% empfinden die lokalen Medien näher an den Menschen. Sie finden sie verständlicher. Sie sagen mit 42%, lokale Medien bauschen Themen weniger auf. Und geben mit 40% an, dass sie lokalen Medien mehr vertrauen als überregionalen. All das ist auch dadurch zu erklären, dass das, was im Lokaljournalismus berichtet wird, per Augenschein häufig überprüfbar ist.
Ja, das ist doch was, was man mal als gute Nachricht bezeichnen kann. Sehr schön. Zum einen sind es die überprüfbaren Informationen, klar. Zum anderen haben lokale Medien aber noch eine weitere wichtige Funktion.
Wir haben gefragt, in welchen Kontexten Menschen das Gefühl haben, dass lokale Medien für ihren sozialen Alltag und den sozialen Zusammenhalt wichtig sind, und sehen eine sehr hohe Zustimmung mit fast 70% zu der Aussage, dass lokale Medien Gesprächsstoff liefern, Gesprächsstoff für den Austausch mit anderen. Eine ganz wichtige Funktion wird seit Jahrzehnten immer wieder auch in der Forschung herausgestellt, dass Lokaljournalismus eben nicht nur das Lesen von, das Hören von ist, sondern auch das Reden über das, was man gehört oder gelesen hat. Und wir sehen eben auch, dass 62% das Gefühl der Verbundenheit vermitteln. Und mit Blick auf die Frage, Sie erinnern sich, wir hatten auch gefragt, welche Lücke würde entstehen, haben wir zwei Aussagen herausgestellt, die auf die soziale Funktion einzahlen, und das ist eben auch mit fast 70% die Zustimmung, dass ohne lokale Medien gäbe es weniger Möglichkeiten, über lokale Themen öffentlich zu diskutieren. Das ist also genau sozusagen auch das Pendant zu dem oberen. Und auch fast die Hälfte sagt, dass sie davon ausgehen, dass, wenn es keinen Lokaljournalismus mehr gibt, der soziale Zusammenhalt vor Ort geschwächt wird.
Leider sehen wir aber, dass lokaler Journalismus trotz der guten Zahlen, der guten Ergebnisse in den Umfragen unter Druck ist und vielerorts eben doch droht zu verschwinden. Redaktionen schließen oder werden zusammengelegt, und auch Insolvenzen, zum Beispiel im Privatradiobereich, gibt es. Was also tun? Markus Knall, Chefredakteur von Ippenmedia, mahnt einen neuen Ansatz dessen an, was lokaler Journalismus leisten soll.
Eine Nachricht zu vermitteln ist kein knappes Gut mehr. Und das ist auch nicht erst seit 5 Jahren, sondern in den letzten 15, 20 Jahren ist eines klar. Eine reine Information zu transportieren, das, was früher der Wertschöpfungskern von Journalismus war, der ist weg und der kommt auch nicht mehr zurück. Und da kann man 100-mal sagen, das ist nicht gut, der kommt nicht mehr zurück, das ist der Kern von Digitalisierung, der ist weg. Das ist wie, wenn ich mir ein Telefon kaufe und das Telefonieren ist das Wenigste, was ich mit meinem Smartphone tue. Ja, und es ist weggewandert in eine notwendige Kondition. Es wird einfach erwartet, ein Job to be done nennt man das. Das heißt, wir brauchen einen neuen Wert, der sagt, lies mich nicht wegen der Informationsvermittlung, die ist abgewandert, sondern wegen anderen Werten. Und deswegen ist die Vertrauensstudie so wichtig. Denn dieses Vertrauen müssen wir doch mit etwas Neuem aufladen. Und wenn wir sagen, geht's raus am Tag des Lokaljournalismus, sprecht mit den Lesern, dann ist es diese persönliche Verbindung. Und ob ich jetzt da noch eine Nachricht transportiere, das ist ehrlich gesagt nachrangig geworden. Das sind andere Werte, das Erklären, das Verbinden. Denn was hat denn OpenAI und Co. nicht? Ja? OpenAI hat nicht 2000 Journalisten wie wir in dem Land. Und Microsoft hat das auch nicht. Wir haben Leute, die rausgehen. Wir haben Leute, die in Poing sitzen, am Tegernsee. Wir haben im Baunatal, das ist mal außerhalb von Bayern, oder in Achim und Verden. Und es wird neu definiert werden müssen.
Wie so eine neue Definition aussehen kann oder wie eine Ergänzung der journalistischen Kernaufgaben im Lokalen aussehen kann, darüber hat bei den Medientagen München Professor Dr. Rainer Nübel gesprochen. Der ist Professor für Medien- und Kommunikationsmanagement an der Hochschule Fresenius in Heidelberg.
Wäre es denn nicht auch sinnvoll, die Unterstützung, die Förderung der demokratischen Zivilgesellschaft als Hauptaufgabe zu definieren. Ich glaube mittlerweile nicht, das zeigen auch Studien, dass viele Journalisten damit Probleme hätten. Es geht nicht darum, Distanz, dieser Fetisch, den auch ich wie eine Monstranz vor mir hergetragen habe, dieser Distanz, kritische Distanz gegenüber Behörden, Politik, Wirtschaft und Co. aufzubrechen, zu reduzieren, sondern auch nicht unbedingt, was vorher anklang, Haltungsjournalismus zu praktizieren, sondern zu sagen, die Demokratie steht enorm unter Druck und es ist Aufgabe der Medien als ein Bestandteil dieser Gesellschaft. Diese Zivilgesellschaft, die im Moment, auch das war ja in den Panels zuvor immer wieder Thema, die Mehrheit darstellen, immerhin noch mindestens 70%, die demokratische Parteien wählen, aber sich selber nicht mehr so stark äußern. Die Lauten sind eher die in der Minderheit sind. Wie gelingt es dann also, dass man eben neben den klassischen journalistischen Aufgaben vielleicht diese Förderung von demokratischer Zivilgesellschaft umsetzt? Wir meinen, dass das auch ökonomisch interessant sein könnte, wenn man zusätzlich zum bestehenden Geschäftsmodell moderierend wirkt, gerade im Lokal- und Regionaljournalismus. Was meinen wir damit? Wir haben in den lokalen Räumen die große Möglichkeit, viel flexibler zu sein als in den großen Gebilden von Landes- oder Bundesebenen, das sieht man in Smart Cities wie Barcelona, aber eben auch in deutschen Städten, dass da Dinge lösbar sind. Und je mehr Bürgerinnen und Bürger merken, dass Dinge lösbar sind unter Mitwirkung von ihnen selbst, also partizipativ, gewinnen sie Vertrauen in den Staat, hoffentlich dann aber auch in die Medien zurück.
Wie das konkret aussehen könnte, so eine Stärkung der Zivilgesellschaft, darüber hat er auch gesprochen und ein Pilotprojekt vorgestellt.
Es gibt ein Pilotprojekt, das ich mit zwei ehemaligen FAZ, nicht Journalisten, sondern Leute, die tatsächlich im Medienmanagement gearbeitet haben, jetzt auf den Weg gebracht habe. Und wir haben jetzt die erste Lokalzeitung gefunden, die Interesse hat. Wir nennen das License. Die Idee ist, so wie Medien nach 45 Lizenzen bekommen haben, um Demokratie zu sichern, um Demokratie weiterzuentwickeln, können auch heutige Medien, vielleicht lokale Medien, Lizenzen an die Bevölkerung, an die lokale Gesellschaft geben, indem sie anbieten, wir bieten für euch Foren, um aktuelle Themen zu diskutieren. Nicht nur einmal darüber zu berichten, diese klassische Story-Denken, das wird auch crashen, sondern Dinge strukturell unter Einbeziehung der Bevölkerung in analogen Veranstaltungen, durch Perspektivwerkstätten, Zukunftswerkstätten, durch Formate, die eben den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gibt, proaktiv ihre Lösungsansätze einzubringen und gleichzeitig aber auch gesellschaftliche Funktionsbereiche, Lizenzen, sogenannte Lizenzen, Anführungszeichen Symbolik, an die jeweilige Lokalredaktion zu geben, indem sie sagen, okay, wir bieten euch jetzt wiederum auch, wir veranstalten mit solche Resonanzräume, in denen wir Dinge auf lokaler Ebene ausdiskutieren, aber nicht nur diskutieren, sondern wirklich im konstruktiven Sinne nach vorne bringen.
Die Zivilgesellschaft stärken, das ist ein Ansatz. Und eine weitere Frage, die Lokaljournalismus umtreibt, ist die nach dem Alter der Nutzenden. Denn das ist im lokalen Bereich ziemlich hoch, wie auch Markus Knall weiß.
Wie schaffen wir wieder ein Gefühl von Value bei Nutzern? Hier im Publikum sitzen wahnsinnig viele junge Menschen. Ja. Also wie machen wir uns attraktiv ja, für am Ende euch? Ja? Wie machen wir uns relevant? Ja? Und wenn Tageszeitung noch so riecht wie Oma, ja, dann ist natürlich auch viele, die sagen, ja, puh, ist schon wichtig. Ja, dann machen die alle ihre Kreuz in der Studie von der Frau Professor Möhring und sagen, ist schon wichtig, nutzt es nicht, aber wir haben es gerade gesehen, ist schon wichtig. Das heißt, ihr müsst natürlich auch etwas tun, dass sie wieder jünger, frischer, digitaler, weiblicher auch werden. Ja, natürlich, wir haben nicht genug, also es gibt schon genug Frauen im Journalismus, aber es gibt auf den Führungsebenen sicherlich nicht genug. Und dann geht es darum, was für eine Geschichte erzählen wir, was für eine positive Zukunftsstrategie haben wir, welchen Wert haben wir, Vertrauen haben wir schon gehört, das ist wichtig, aber wie erzählen wir das auch noch cooler und fresher? Ja? Wenn die Party vielleicht nicht mehr so groß ist wie früher, weil die Auflage nur noch halb so groß ist, dann machen wir wenigstens die coolste Party.
Und eine coole Party, um im Bild zu bleiben, macht in Nürnberg Alexandra Haderlein mit den Relevanzreportern.
Also im Endeffekt versuchen wir vor allen Dingen, Menschen wieder miteinander in Kontakt zu bringen. Das ist für uns eigentlich so das Wesentliche. Ja, wir kriegen es alle tagtäglich mit. Wir sind viel zu sehr in unseren Filterblasen, sei das jetzt auf Social Media oder im realen Leben. Ja, wir reden einfach nicht mehr miteinander, zumindest nicht mehr im Großteil. Und unser Ansinnen ist es, dass wir sagen, okay, wir sind ein Medium, wir haben uns der Demokratie verschrieben, wir haben als Journalisten verdammt nochmal eine Aufgabe. Und dementsprechend ist es für uns der Auftrag zu sagen, okay, nicht nur einen Artikel zu schreiben, den vielleicht irgendjemand liest oder auch nicht, sondern zu sagen, okay, wir sind auch die Ermöglicher eines Dialogs. Mhm. Heißt konkret, wir machen eigentlich mindestens einmal im Monat eine Veranstaltung, verschiedenste Arten, probieren uns da dank Förderpaten, also sprich Stiftungen, die uns Anschub finanzieren, können wir uns da richtig toll austoben. Und haben von der offenen Redaktionskonferenz, wo wir wirklich Menschen einladen, mit uns gemeinsam am Tisch zu sitzen, ihre Themen mitzubringen und eigentlich so im Nebenbei zu erfahren, wie ja, Journalisten Informationen sortieren, bewerten, wie aus einer Information eine Nachricht wird. Also das, was man eigentlich so unter Medienbildung versteht, so on the go mitzunehmen zu können. Daraus haben sich noch andere Workshops ergeben von ja, Desinformation bis hin aber halt eben auch zu Veranstaltungen zu ja, den ganz normalen lokalpolitischen Themen, die es in Münster oder Regensburg gleichermaßen oder in jeder anderen Stadt geben wird, wo wir dann beispielsweise auch da wieder bei den Nutzern anfangen, auch da wieder Ermöglicher eines Dialogs zu sein. Das heißt, wir sagen, die Recherche beginnt mit dir. Bevor wir zu recherchieren beginnen, bei unseren Community-Recherchen zum Beispiel, gibt es große Umfragen, wo wir wissen wollen, was interessiert dich zu dem Thema? Was weißt du? Kennst du jemanden, den wir in diese Recherche mit einbinden sollen? Und so hatten wir jetzt zum Beispiel im Sommer eine ganz große Hitzerecherche. Da hatten wir innerhalb von einer Woche über 120 Antworten auf eine ultralange Umfrage. Also wer sich Zeit genommen hat, saß da eine halbe Stunde, um uns da sein Wissen und seine Lektüre-Tipps und so weiter geben zu können. Wir versuchen einfach, die Nutzer so einzubeziehen, dass es im Endeffekt, man könnte sagen, partizipativer Journalismus ist, der in Räumen stattfindet und der vor allen Dingen dafür sorgt, dass Nutzer wieder ein Gefühl für Selbstwirksamkeit bekommen. Weil was, glaube ich, wir alle erleben, ist, dass wir ohnmächtig sind aufgrund der Nachrichtenlage, die wir haben. Und das ist, glaube ich, die schlimmste Situation, weil die der Nährboden ist für Populismus und alles, was danach kommt. Und wir den Menschen wieder das Gefühl geben müssen, dass sie was verändern können. Und da bietet der lokale Raum einfach viel mehr Möglichkeiten als das überregionale.
Finanziert werden die Relevanzreporter durch Stiftungen, Organisationen und andere FörderpartInnen. Aber das Ziel ist hier auf lange Sicht eine Community-Finanzierung. Ja, da sind wir schon bei der zentralen Frage für lokale Medien angekommen. Wo kommt denn das Geld her? Ein Thema, das dabei gerne aufkommt, wenn der Lokaljournalismus so wichtig für eine Demokratie ist, müsste da der Staat nicht mehr tun? Darüber hat bei den Medientagen unter anderem Peter Müller gesprochen, Chefredakteur der Augsburger Allgemein.
Lokaljournalismus muss sich wie jedes Unternehmen erstmal selbst tragen können, selbst ein gutes Geschäftsmodell haben, selbst seine Erträge erwirtschaften. Es nutzt nichts zu jammern, es nutzt auch nichts nach dem Staat zu rufen, nach Subventionen. Die Mehrwertsteuersenkung, auf die viele gehofft haben, ist abgeräumt worden. Kulturstaatsminister Weimar ist da sehr klar. Er war, glaube ich, bei Ihnen hier auf den Medientagen. Ich habe ihn auch noch mal getroffen am Dienstag im Kanzleramt in kleiner Runde. Das kommt nicht. Aber ich glaube, wenn wir sagen, und das hat die Studie ja nahegelegt, Lokaljournalismus ist relevant für unsere Demokratie, dann kann es dem Staat auch nicht egal sein, wie es Lokaljournalismus geht. Und da müsste der Staat, finde ich, schon dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen, unter denen Journalistinnen und Journalisten arbeiten, halbwegs fair sind. Vielleicht nur ein Beispiel. Ich bin als Chefredakteur, wie alle meine Kollegen, verantwortlich für jede Zeile, die bei uns veröffentlicht wird, im Print, im Digital, im Newsletter, als Podcast. Die großen digitalen Plattformen, da kannst du machen, was du willst. Es gibt so ein bisschen ein europäisches Regelwerk, das keiner sich so recht anzuwenden traut, ist keine Fairness. Anderes Beispiel, es gibt jetzt die Erhöhung des Mindestlohns. Das ist für meinen Verlag, Augsburger Allgemeine, sehr relevant. Wir haben noch viele Leserinnen und Leser, die im Print unsere Produkte sehen wollen. Eine Auflage von 250.000, von kurz vor Ingolstadt bis zu kleinen Tälern in der Nähe von Österreich. Und diese Mindestlohnerhöhung, die ich jedem Zusteller gönne, kostet unsere Mediengruppe einen zweistelligen Millionenbetrag. Das muss ich erstmal irgendwo einsparen wieder, ja. Und wenn ich dann auf der anderen Seite sehe, dass sich die großen Plattformen, was eine gerechte Besteuerung angeht, einen langen Schuh machen und nach Irland gehen und dort sozusagen niedrig Steuern abführen, dann ist das nicht fair. Und deswegen würde ich sagen, dieses Thema, wenn Sie nach dem Staat fragen, dieses Thema Digitalabgabe, das gehört auf die Agenda, auch wenn ich gehört habe, dass der bayerische Ministerpräsident jetzt hier auf dem Medientag nicht ganz so begeistert war. Aber in Sonntagsreden, da fordert er Lokaljournalismus, da sagt er, wir gehören zur Demokratie. Und dann würde ich sagen, lieber Herr Söder, diesen Sonntagsreden können Sie Taten folgen lassen, indem Sie diesen Vorschlag aus Berlin unterstützen.
Gleiche Bedingungen für alle, das wäre schon mal ein besserer Startpunkt. Und dann geht es darum, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, die im Digitalen auch tragen. Eins davon: die Finanzierung durch Paid Content, durch Abo-Modelle, durch die Community. Wir haben es gerade schon bei den Relevanzreportern gehört. Und an solchen Abo-Modellen und an Paid Content, daran hat zum Beispiel auch die OVB-Gruppe in Rosenheim unter Geschäftsführer Florian Schiller in den letzten Jahren intensiv gearbeitet.
Das ist für sich eine neue Erlössäule, jetzt mal aus der Perspektive der Digitalwelt auf jeden Fall und dann auch im Gesamtkontext, weil es sind Abonnenten und Leser, User, die eben wir in der alten Welt nicht mehr auffangen würden. Ja, die lesen kein OVB, die wollen eben dieses Produkt nicht. Das ist ihnen zu altbacken, das ist eine andere Generation. Und die versuchen wir eben dort mit der neuen Marke und mit der jungen Marke eben an uns zu binden. Und da müssen wir auch akzeptieren, dass es eben dann auch eben nicht mehr weitergeht auf der Seite. Aber das ist... Luxusproblem ist ein großes Wort, aber das ist halt einfach so, dass wir da ein drittes Standbein neben Printabonnenten, E-Paper und eben jetzt Plus dort aufbauen, und wir sehen auch, dass über 80% unserer Plus-Abonnenten eben bei den 24er-Portalen sind. Ah, okay. Die haben halt eben diese Markenaffinität aufgebaut und da versuchen wir mit dem Strom zu schwimmen und nicht dagegen. Und allgemein ist es eine wichtige zusätzliche Erlössäule geworden, auf jeden Fall.
Können Sie ein bisschen sagen, wie sich die Erlöse aufteilen bei den 24er-Portalen?
Also im Kerngeschäft, sage ich jetzt mal News, ungefähr 30% sind mittlerweile Vertriebserlöse, Pay-Content-Erlöse, und 70% ist Vermarktung, und das Verhältnis verändert sich jährlich sehr stark in Richtung Vertrieb. Nicht unbedingt, weil wir in der Vermarktung verlieren, sondern weil es eben dazukommt, aber auch sehr stark wächst. Das ist, glaube ich, langfristig enorm wichtig, weil ich zumindest auch glaube, aus Vermarktung allein wird es langfristig nicht gehen, in dem Wettbewerbsdruck, unter dem man sich da befindet. Und auch, ich habe ja gerade gesagt, Kerngeschäft, für uns ist auch sehr, sehr wichtig. Wir haben drumherum noch weitere Geschäftsbereiche aufgebaut in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren. Wir betreiben auch Jobbörsen, regionale, die sehr erfolgreich laufen. Und ein Agenturgeschäft, beziehungsweise zwei Agenturgeschäfte, Digitalagenturen. Und das ist im Endeffekt jetzt ja schon eine gewisse Diversifikation, die da stattgefunden hat, im gesamten digitalen Universum. Das ist aber alles unter diesem Mantel und auch alles verknüpft an vielen Stellen.
Finanzierung durch Abo-Modelle ist auch für kleinere, unabhängige Lokalportale wichtig, zum Beispiel für Rums Medien in Münster, toller Name. Da war bei den Medientagen Gründer und Produktmanager Marc-Stefan Andres zu Gast.
Und das Geld für die ganzen insgesamt dann 20 Kolleginnen und Kollegen, das sind auch Werkstudierende dabei und freie Mitarbeiterinnen, kommt durch unser Abo-Modell. Wir haben 2400 zahlende Abonnentinnen, 3500 nicht mehr zahlende, die kriegen so eine kürzere Variante des Mediums, und wir haben Werbung. Und wir haben zu 90% ist das Abo-Modell, gibt uns das Geld, und 10% die Werbung eben. Und wir haben von Anfang an gesagt, dass wir also wir wollen beweisen, das ist eigentlich so eine Mission bei uns, dass es ein Geschäftsmodell im Lokalen geben kann. Also ein neues Geschäftsmodell, wenn man nicht das alte Geld der großen Verlage hat. Das schaffen wir noch nicht, also wir haben immer noch ein Defizit, aber das decken wir dadurch, dass wir ein paar Kapitalerhöhungen gemacht haben. Also wir haben auch einen Gesellschafterinnenkreis, mittlerweile 24 Leute, die uns eben ja, bestimmte Summen gegeben haben, in die GmbH eingezahlt haben und damit schaffen wir das. Also wir haben noch keine Förderung bekommen oder sowas, sondern wir sind, also es geht rein darum, zu zeigen, dass das Geschäftsmodell irgendwann funktioniert.
When you use AI, that were just impossible before. I call it kind of the village journalist opportunity. You right now, no one can really afford to have a journalist in every village of like 200, 500 people or so. But with AI and the usage of, for instance, public data, voting records, government budgets, infrastructure projects, and so on, you could actually write articles about how that this zip code vote, even if there are very few people, so you can kind of scale and stay hyper-local. I do think, obviously, journalism is an extremely important part of democracy, and while I think there's a lot of pressure on it, and I don't think the content that is the least unique, there will probably be fewer folks working in that, but it's also clear to me that AI will not take away a lot of the important parts of journalism, which are like editorial judgment, knowing what stories actually matter and having a sense for that, doing actual interviews with people and building human connections, doing investigative work and original reporting, building trust, having a brand. I think a lot of companies now need to lean into their brands. And then thinking about just even asking the right questions.
Aus Münster zu einem der renommiertesten KI-Forscher unserer Zeit. Richard Socher, den haben wir da gerade gehört. Nur auf den ersten Blick ein großer Sprung, denn was er sagt, passt ja zu dem, worum es in dieser Folge geht. Den Wert von lokalem Journalismus und wie KI dabei helfen kann, den zu stärken. Jedes Dorf braucht doch im Grunde eine Journalistin oder einen Journalisten, sagt Socher. Und KI kann, wie gesagt, helfen. Wie zum Beispiel, das zeigt das Unternehmen Artikli, das Texte in Audioformate verwandelt. Und wie das geht und wie das dann lokalen Journalismus hilft, darüber hat Gründer Wolf Weimer bei den Medientagen gesprochen.
Wir glauben, dass Lokaljournalismus auf der einen Seite und Podcasts auf der anderen Seite vielleicht die schönste Bromance seit Asterix und Obelix sein könnte. Und das Beste dabei, der Zaubertrank, nämlich die künstliche Intelligenz, die steht auch bereit. Deswegen verwandeln wir heute schon von Husum bis Pforzheim, von Aachen bis Passau viele Inhaltsstücke, viele Artikel, die sowieso geschrieben wurden, in ansprechende Audioerlebnisse, eben in automatisierte Podcasts und versuchen den Redaktionen so viel Arbeit wie möglich abzunehmen, dass sie eben nicht selbst aktiv werden müssen, sondern ihre Inhalte hochwertig verwerten können. Wie genau sieht das aus? Das ist so ein bisschen der Ablauf, wie das typischerweise funktioniert. Wir setzen uns ganz am Anfang mit dem Medienhaus einmal zusammen, überlegen, hey, welche Tonalität spricht euch denn am ehesten an? Welche Stimme wollt ihr haben? Eine oder zwei? Um welche Uhrzeit wird es am besten veröffentlicht? Ist das wirklich ein Morning Briefing oder vielleicht ein Heimweg-Feierabend-Format? Welche Themen sind es? Und dann bekommen wir in der Regel einen RSS-Feed, also Zugang zu den Inhalten direkt, und filtern daraus die täglichen passenden Themen für einen Podcast hinaus und optimieren das Ganze für Audio. Denn ihr kennt das wahrscheinlich selbst, dieser Vorlesen-Button auf einer News-Website, der ist meistens nicht so attraktiv, 1:1 vorgelesen, funktioniert nicht bei allen Texten, die sind eben fürs Schreiben gemacht worden. Deswegen diese Audio-Optimierung, dass man eben gut und gerne zuhören kann. Ja, die Texte werden dadurch ein bisschen verändert, aber eben für Audio spezialisiert. Der dritte Schritt ist der Qualitätscheck. Das sind letztlich verschiedene KIs, wenn man so möchte, die sich gegenseitig einmal checken, ob wirklich alle Fakten, die im Originaltext enthalten waren, auch im neuen KI-Podcast-Skript enthalten sind. Erst wenn da grünes Licht besteht, geht das weiter an die Redaktion, die häufig natürlich trotzdem nochmal einmal absegnen möchte und schaut, passt das Podcast-Skript für mich? Das ist ein Prozess von 5 bis 10 Minuten am Tag, dann auf Approve. Es wird automatisch generiert, die schönen Intro-Jingles hinzugefügt und die Publikation dann überall dort, wo es Podcasts gibt, oder wenn die Publisher sich entscheiden, das auf hinter die Paywall zu bringen, natürlich auch dort oder sogar WhatsApp-Sprachnachrichten. Ja, ganz grundsätzlich zum Schluss. Vieles, was wir in dieser Folge gehört haben, scheint jetzt nicht unbedingt brandneu zu sein. Lokaljournalismus ist wichtig und bleibt vor allem dann relevant, wenn er mehr rausgeht, den Leuten selbst Wirksamkeit ermöglicht, Debatten vor Ort organisiert und moderiert, Menschen verbindet, nah ist, etc. etc. Aber auch wenn das vielleicht nicht neu klingt, es zeigt trotzdem einen Trend. Weniger darauf zu gehen, was auf digitalen Plattformen passiert und was die uns zeigen, sondern mehr so echten Menschen zuhören, ohne dazwischen geschaltete Tech-Oligopole mit ihren Algorithmen, das ist vielleicht the way to go für Journalismus, für Lokaljournalismus, für Medien insgesamt. Und natürlich kann gerade im Lokalen das besonders gut umgesetzt werden. Das war's von mir an dieser Stelle. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
This is Media Now. Das Update für alle, die Medien machen.